Wie lebt man weiter in Israel nach dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober und in dem anhaltenden Kriegszustand derzeit? Darüber schreibt die israelische Schriftstellerin Lizzie Doron in ihrem neuen Buch mit dem Titel »Wir spielen Alltag, leben in Israel seit dem 7. Oktober«. Und sie erzählt auch davon, wie sie selbst auf den Überfall der Hamas auf Israel und den Krieg in Gaza reagiert hat. Lizzie Doron ist eine der bekanntesten Autoren Israels mit Büchern wie »Who the fuck is Kafka« oder Sweet Occupation oder auch Was wäre, wenn? In ihren Büchern, da geht es immer wieder um das Leben und Überleben von Juden nach dem Holocaust und um die Frage, ob und wie ein Frieden in Nahost möglich ist. Der Kritiker Frank Dietschreit hat ihr neues Buch für uns gelesen. Hallo Frank, willkommen. Hallo. Wie erzählt Lizzie Doron denn von diesem Tag selbst, vom 7. Oktober 2023? Wo war sie damals?
Also sie ist wirklich häufig auch in Berlin, jetzt in der Zweitwohnung, aber sie war damals wirklich gerade in Tel Aviv, als dieses Grauen begann. Sie schläft noch tief und fest, dann rüttelt ihr Mann sie plötzlich und sagt, sie muss aufwachen, es ist Luftalarm im ganzen Land. Und sie eilen dann in den Schutzraum, das Ehepaar, und sie wissen überhaupt nicht, was geschehen ist. Um 6.29 Uhr war das, als ihr Mann sie rüttelt und aufweckt. Und sie schalten dann im Schutzraum den Fernseher an und sehen einen Moderator, der unaufhörlich WhatsApp-Nachrichten vorliest, völlig verwirrt ist und von Menschen berichtet, die im Kibbuzim von Terroristen verfolgt werden. Dort gehen die von Haus zu Haus und richten ein Massaker an. Und Lizzie Doron hört dann vom Schutzraum aus schon auch die Detonation der Raketenabwehr der Israelis. Und als sie dann wieder herauskommen und in ihrer Wohnung sind, wird sie sozusagen zum Nachrichten-Junkie und sieht den Premierminister, der im Fernsehen sofort verkündet, unser Volk ist im Krieg. Und in den sozialen Medien kursieren dann schon die ersten Bilder von apokalyptischen Szenen, wo sie sieht, wie Terroristen an der Grenze zu Gaza die Straßen kontrollieren und unter Johlen und Freudengeschrei Menschen töten. Und es herrscht wirklich, das empfindet sie sofort, das nackte Chaos um sie herum. Und sie schreibt dann, was soll das alles? Was passiert hier? Wir starren in den Fernseher Stunde um Stunde und verfolgen einen Horrorfilm. Und dann entfährt ihr so ein Wort, das den Schrecken und das Grauen und die Wut und die Verzweiflung, glaube ich, aller Juden ausdrückt, die ja hofften, nach dem Holocaust nie wieder zu wehrlosen Opfern von Verfolgung zu werden. Und die glaubten, in Israel wirklich ein für alle Mal eine sichere Heimat gefunden zu haben. Und dieses Wort heißt dann Auschwitz.
Und wie du es jetzt beschreibst, erzählt sie das wie ein Protokoll eben dieser Minuten und Stunden am 7. Oktober selbst?
Ja, aber von später aus gesehen. Im Moment, wo das passiert und in den ersten Wochen, kann sie überhaupt nicht schreiben. Also jedenfalls nichts Literarisches. Und dann wird es später sozusagen zu einer Art Tagebuch, sondern durchmischt mit Reflexionen und Erwägungen und privaten Erlebnissen. Und da skizziert sie dann erst, was in dem Massaker wirklich passiert, was danach als militärische Reaktion der Israelis passiert und wie sich das auch auf die Menschen in Gaza auswirkt und was jetzt nach dem fragilen und ja auch längst wieder gebrochenen Waffenstillstand und der Befreiung einiger Geiseln und dass der Frieden für sie ferner denn je ist. Das Buch ist wirklich bis fast an die Gegenwart herangeschrieben. Und sie versucht immer wieder Empathie und Solidarität in ihren Schreiben mit allen Opfern auch zu bewahren, egal auf welcher Seite. Und sie geht auf Friedensdemonstrationen. Sie besucht den Platz der Geiseln in Tel Aviv. Sie besucht Begräbnisfeiern und Trauerfeiern und spendet überall Trost. Und auf Bitten von Hilfsorganisationen schreibt sie auch so kurze Nachrufe für Ermordete, die sie gar nicht kannte. Und sie kocht viel und isst aber ganz wenig und treibt so haltlos durch die Tage. Und dann fällt ihr ein Wort ein und damit beginnt dann auch das Buch und das heißt Alarm. Jetzt weiß sie, was sie schreiben soll. Und sie sagt, das ist ein Erinnerungsdokument, das ist vielleicht mein Testament, ein Genesis-Dokument. Am Anfang war ein Alarm und in der Folge geriet alles aus den Fugen.
Also vieles bringt sie da zusammen von Ereignissen und Erinnerungen. Gibt es da Momente, die Sie nochmal, Lizzie Doron, besonders aus der Fassung gebracht haben?
Also was an Tötungen und an Mord und Krieg passiert, bringt sie natürlich sowieso aus der Fassung, aber mehr noch das Private. Also sie leidet wirklich darunter, wie diese ganzen Ereignisse in ihr Familienleben, in ihren Freundeskreis hineinwirken, wie so ein Krebsgeschwür. Und da sind eben auf der einen Seite diejenigen, die das Selbstbehauptungsrecht der Israelis einklagen und die Opfer beklagen und auf der anderen Seite eben diejenigen, die ja auch auf die Unterdrückung der Palästinenser hinweisen und gar kein Wort des Mitleids für die Opfer haben irgendwie. Und dazwischen irgendwie steht sie mit ihren Ja-Aber-Erwägungen und das führt dann zu Ablehnung und Hass ihr gegenüber. Und die Familie entzweit sich über die ganze Frage und ihr bester Freund, ein Palästinenser, mit dem sie immer über Frieden und Freiheit geträumt hat seit Jahrzehnten, mit dem findet sie überhaupt keine gemeinsame Sprache mehr. Und dann gibt es so eine Szene, die finde ich sehr eindrücklich, die macht einen auch ein bisschen sprachlos. Da kommt ein Mann, klingelt bei ihr, der stammt aus einem dieser Orte, die von der Hamas zerstört worden sind und lebt jetzt mit seiner traumatisierten Familie in einem provisorischen Hotel, irgendwie in so einer Unterkunft. Und der kommt zu ihr, weil ihre Wohnung zum Verkauf steht. Und bei der Wohnungsbesichtigung zückt er dann sein Handy und zeigt ein Video von der Trauerfeier seiner ermordeten Tochter. Und diese Tochter war eine der Getöteten, für die Lizzie Durand, ohne sie zu kennen, einen Nachruf verfasst hat, um das Leben zu würdigen. Und da ist Lizzie Durand doch wirklich in dieser Szene sehr angefasst. Und als Leser, so fernab im beschaulichen Berlin, muss man auch ganz schön schlucken, ehrlich gesagt.
Ich habe schon gesagt, dass Lizzie Durand sich immer wieder beschäftigt hat mit dieser Frage, ob und wie ein Frieden in Nahost möglich sein könnte, nach den Ereignissen jetzt, über die sie schreibt. Hat sie da noch Hoffnung auf so einen Frieden?
Also ich glaube, sie hat inzwischen wirklich alle Hoffnung begraben. Die Lektorin ruft aus Deutschland an und fragt sie zum Schluss, ob sie nicht nochmal versöhnliche Worte am Ende des Buches sagen könnte. Und sie sagt dann, kann ich nicht. Ich habe keinen Epilog. Alles, was mir in den Sinn kommt, sind Verwünschungen, Wut, Resignation, Schmerz, was mir einfällt, sollte nicht niedergeschrieben werden. Es ist in keinster Weise politically correct. Sie will nur noch erstmal im Verborgenen schreiben, nur für sich, und sagt dann, in den wenigen Nächten, in denen es mir gelingt, einzuschlafen, träume ich gelegentlich vom Frieden, von Brüderlichkeit, Gleichheit, und dann wache ich auf. Sie sagt nicht, was sie dann sieht, denkt, fühlt, wenn sie aufwacht, aber man kann es sich vorstellen. Ich glaube, sie denkt an ein Israel, das aus dieser Endlosschleife der Gewalt einfach nicht hinauskommt. Und es wird niemals Frieden geben mit den Nachbarn, die den jüdischen Staat das Existenzrecht absprechen und es ein für alle Mal auslöschen wollen.
Lizzie Durand, wir haben gesprochen über ihr Buch Wir spielen Alltag, Leben in Israel seit dem 7. Oktober. Das Buch wurde übersetzt von Markus Lemke, ist im DTV-Verlag erschienen. 160 Seiten hat dieses Buch. Frank Dietschreit hat es vorgestellt. Herzlichen Dank.
Bitte.